Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Mein lieber Niklas Körner, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass ich dich dabei habe, weil du gar nicht so in dem normalen Portfolio bist, was ich sonst so in meinem Netzwerk habe. Und wir haben uns ja durch ein interessantes Startup kennengelernt namens Signal. Und und ich freue mich ganz doll, dass wir einen regelmäßigen Austausch haben und herzlich willkommen.
Ja, liebe Claudia, erstmal herzlichen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Das ist mein erster Podcast, den ich jemals gemacht habe. Insofern bin ich ganz gespannt, genau, was wir heute für ein Gespräch führen werden. Und ich bin ja noch nicht der klassische Vertriebler, sage ich mal, aber freue mich sehr auf unser Gespräch heute und hoffe, dass du mich mit vielen Fragen löchern wirst.
Ja, sehr gerne. Da fangen wir doch gleich schon mal an. Also, du hast einen ganz, ganz spannenden Beruf. Bist bei Bernhard Schulte Management und verantwortest da Innovationen. Also, sprich, diese Group, die hat sich zur Aufgabe gemacht, in die Zukunft zu investieren, wenn man so will, was ich ja auch schon mal ganz genial finde als Company itself. Erzähl mal, was bewegt dich täglich und was machst du?
Ja, genau. Also ich bin in unserer Tochtergesellschaft Innoport zuständig, Corporate Venture Capital Team. Also wir investieren im Namen der Gruppe, im Namen der Shareholder in Startups. Ich bin da zuständig für den Bereich Europa. Wir investieren in Europa und in Asien in frühphasige Startups, der Schifffahrt, also im maritimen Bereich, als auch in der Logistik, sämtlichen, ich sag mal, wir nennen es Blue Economy, sämtlichen Bereichen, die irgendwie mit Wasser zu tun haben, also auch Fischfang, Fischzucht, erneuerbare Energien, also alles, was irgendwo mal im Wasser ist oder mit Wasser zu tun hat. Insofern bin ich die Brücke zwischen diesem Blue Economy Startup-Ökosystem und der Schulte-Gruppe. Schulte-Gruppe hat mittlerweile ja über 15 Business Units. Also insofern haben wir viel Spielraum, den wir mit Innovationen, viele Bereiche mit Innovationen versorgen können. Warum machen wir das? Wir haben damit angefangen ursprünglich, weil vor ungefähr 5-6 Jahren die Gruppe sich dazu entschieden hat, einen verstärkten Fokus auf maritime Dienstleistungen zu legen. Und da ist natürlich Digitalisierung ein Kernaspekt, die digitale Transformation der Industrie. Deswegen haben wir uns dann A, um unsere eigenen Geschäftseinheiten verstärkt zu digitalisieren, aber auch B, die Ersten so im Markt zu sein, die sich mit maritimen Startups auseinandersetzen, haben wir unser Team aufgesetzt.
Das heißt, ihr seid, also wenn du sagst, wir sind die Ersten, das heißt, ihr wart einer der Ersten, die in Startups investiert haben?
Also wir haben in der Schifffahrt, waren wir tatsächlich eine der wenigen Ersten. Es gab natürlich Investoren, die in der Schifffahrt vielleicht mal in Startups investiert haben. Aber als dedizierter Venture Capital Desk waren wir mit einer der Ersten. Es gab schon noch so ein, zwei und es gab natürlich auch ein paar Konzerne, die das betrieben haben. Ich denke da immer gerne an Maersk, an den Branchenprimus. Die haben das natürlich auch schon gemacht. Aber auf so einer mittelständischen Ebene und gerade so hier in Hamburg waren wir mit die Ersten.
Okay, cool. Und wenn man jetzt nochmal, weil nicht jeder kommt natürlich aus der Schifffahrtbranche, BSM, wie mit 15 Units, das hört sich nochmal nach an. Wie würdest du das große Ganze erstmal beschreiben?
Das Kerngeschäft ist natürlich des Reeders, ist ja Schiffe zu kaufen und dann ähnlich wie in einer Autovermietung Schiffe zu verchartern. Entweder langfristig zu verchartern, also zu vermieten, langfristig zu verchartern oder halt kurzfristig für einzelne Reisen. Und um dieses Schiff herum, um dieses Asset herum, haben die meisten Reedereien bieten bestimmte Dienstleistungen an. Und die erste und wichtigste ist Ship Management. Und das ist der Betrieb des Schiffes. Also A, die Bemannung, also die Crew, und B, die ganze technische Wartung des Schiffes. Und wir bieten das als Dienstleister auch an. Also andere Reedereien können uns ihre Schiffe anvertrauen, die wir dann betreiben. Und da sind wir bei BSM mittlerweile bei so knapp 600 Schiffen. Als Gruppe besitzen wir aktuell knapp 90, also 90 von den 600 sind dann halt unsere eigenen. Und der Rest können Reeder sein, können Banken sein, können Fonds sein, die irgendwie in Schiffe investiert haben und die halt betrieben haben. Und diese 15 anderen Business Units, die ich erwähnte, sind dann alles, was irgendwie drumherum ums Shipmanagement ist und ums Schiff zu tun. Also wir haben ein Reisebüro, wir haben eine Catering-Firma, Hafenagenten und so weiter und so weiter. Da haben wir, sagen wir, über die Jahre hinweg ein gutes Portfolio aufgebaut. Und das Wichtigste, glaube ich, was jetzt noch zu erwähnen wäre, ist, dass die Firma auch, dass wir auch eine IT-Firma haben. Mhm. Unsere IT-Firma baut oder entwickelt ERP-Systeme für Reedereien, also ähnlich eines SAP oder Oracle, und ist mittlerweile in der Schifffahrtsbranche, also im Bereich Ship-Owning, Ship-Management, führend im Bereich ERP-Systeme für Reedereien.
Ja, wow, also das war mir auch gar nicht klar. Das ist ja wirklich ein großes Portfolio, ne? Also muss man ja, also das ist ja, und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei der BSM?
Na, wir haben jetzt aktuell, ich würde sagen, so 2.500 an Land, also global verteilt. Und wir haben so um die 20.000 Seefahrer, die natürlich ähnlich wie Flugzeugpiloten halt, ne, pro Reise unterwegs sind. Bei uns sind die Reisen natürlich ein bisschen länger. Der durchschnittliche Seefahrer ist dann 4 Monate auf See, 4 Monate zu Hause, manchmal ein bisschen länger. Und genau, also insofern haben wir 20.000 in unserem Pool, nennen wir das. Und davon sind so, ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit ungefähr um die 11.000 jetzt gerade auf See.
Und das wird alles aus Hamburg heraus koordiniert?
Nee, nicht ganz. Also BSM ist, also die Schulte-Gruppe ist dezentral organisiert. Also wir sind natürlich die Shareholder und der Vorstand sitzt in Hamburg. Es gibt auch einzelne Vorstände, die in Singapur oder auf Zypern sitzen. Da sind wir ja relativ dezentral organisiert. Das ist traditionell dann durch eine Hamburger Reederei. Aber an sich wird dieser ganze Betrieb wird global organisiert. Wir haben dazu, glaube ich, wir haben zehn Kernbüros global verteilt, die halt diese Shipmanagement-Dienstleistungen anbieten.
Okay, und dein deine Abteilung, kann man ja sagen, also das Thema Innovation, oder nennt man es so, Innovationsabteilung, oder wie würdest du das nennen?
Ich würde es einfach rein das Venture Capital Team nennen, weil wir primär investieren. Und die Innovation in den Betrieb zu tragen, ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe. Aber unser Kerngeschäft ist investieren.
Mhm. Und das existiert seit?
Wir machen das jetzt seit knapp 3 Jahren.
Und da warst du von Anfang an mit dabei, oder?
Ich war so der erste Mitarbeiter, der aus dem Konzern heraus da das wieder aufgebaut hat.
Und du hast ja schon als Trainee dort gearbeitet bei BSM. Das heißt, hört sich für mich so an, als wenn sich da auch das daraus entwickelt hat. Und magst du die Geschichte kurz teilen, wie sich dann es ergeben hat, dass man auf einmal diese Venture Capital Paar sozusagen gegründet hat?
Genau, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe damals schon als Trainee, bei uns das Trainee-Programm ist auch global organisiert. Das heißt, man ist dann viele Monate, also über 2 Jahre, und wechselt man durch verschiedene Stationen in unseren Auslandsbüros und habe dann irgendwie, damals war ich eine Zeit lang in Singapur und habe dann viel dort vor Ort, war mal so auf Startup-Events, irgendwie aus Interesse, fand das ganz spannend, und habe das auch nicht weiter verfolgt. Und dann bin ich danach, habe ich fest als Festangestellter angefangen auf Zypern, bei unserem in der Strategieabteilung der Firma, die ist dort ansässig. Und wir haben immer mal wieder Anfragen bekommen von Startups, die eine Finanzierung brauchten oder vielleicht mal ein Pilotprojekt machen wollten mit der Firma. Und wir als Strategieabteilung haben uns damals eigentlich eher so auf strategische Partnerschaften mit Konzernen fokussiert und hatten so Startups gar nicht so richtig
auf dem Schirm.
Ja, das war dann irgendwie ganz witzig, weil wir irgendwie dann so ein bisschen geschockt, wenn es jetzt nicht geschockt waren, aber nicht wussten, was wir damit anzufangen hatten, wenn jetzt so ein Startup das und nicht mal Umsatz hatte, da plötzlich irgendwie Geld haben wollte. Und wir haben das dann meistens dann einfach dann irgendwie so ein bisschen analysiert und dann aber auch uns immer dazu entschieden, nee, das nicht zu machen, weil das Risiko zu groß war. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oder die unsere Shareholder haben irgendwann gesagt, sie wollen investieren. Das kam aber eher aus der Familie getrieben, weil sie einen Zugang aus der Familie zu einem bekannten Venture Capital Investor haben. Und dadurch, dass wir halt in unserem Team in der Strategieabteilung auch parallel schon immer wieder mit Startups zu tun hatten, ergab sich halt, dass irgendwie das dann aus dem Austausch heraus, dass wir denen erzählt haben, dass wir da auch irgendwie schon ein bisschen was damit zu tun haben, dass sie dann gesagt haben, okay, dann lass uns mal einen Businessplan aufsetzen und mal einen Fonds aufsetzen. Ja, das war ganz spannend, weil wir da eigentlich relativ unverblümt rangegangen sind. Und ich war halt dann so der Einzige aus der Firma, der sich da jetzt mal auf so einer strategischen Ebene mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte. Und deswegen bin ich dann auch da reingerutscht und durfte dann auch der erste Mitarbeiter im Team sein. Ne?
Ja, super. Und wie groß seid ihr in dem Team?
Wir sind zu dritt, also klein.
Mhm. Kleiner, aber fein. Ja, ist auch fein. Mhm.
Also wir haben ich bin ja jetzt in Europa unterwegs. Mein Kollege ist für Asien zuständig, der investiert vornehmlich dann in Singapur und Hongkong. Und wir haben dazu noch eine Analystin, die auch in Singapur sitzt. Also auch hier wieder dezentral organisiert. Kleines Team, hoffe natürlich, dass wir wachsen können irgendwann.
Und wie darf man sich das vorstellen? Das heißt, du bist ja dann irgendwie auch reingewachsen. Das heißt, irgendwann war dann, Mensch, lass uns da auch mal in Startups investieren. Das ist ja eigentlich irgendwie ganz schlau, weil ich sag mal, könnte ja auch irgendwie ein Erfolg werden, in dem wir dann auch von partizipieren. Ich sage das jetzt mal so locker daher. Und dann muss man ja selber irgendwie gucken, wie gehe ich dann ran? Also wie baue ich mir das auf? Also wie teile ich mir meinen Job auf? Ist es dann irgendwie, dass man sagt, man muss auf der einen Seite ja Informationen bekommen, ein Stück weit Research machen, wo sind denn die coolen Projekte, wenn du so willst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite musst du ja auch irgendwo, ja, hast du wahrscheinlich deinen Bürojob. Wie teilt sich das auf als in deiner Aufgabe?
Ja, also für mich als Investment Manager ist eigentlich das Wichtigste das Netzwerken, wie das so eigentlich in vielen kommerziellen Funktionen so der Fall ist. Also es lebt wirklich davon, dass du einfach auf möglichst vielen Events unterwegs sein musst, unglaublich breites Netzwerk sowohl in der Startup-Welt als auch zu den Startups hin, als auch zu Investoren hin haben musst. Das mussten wir uns eigentlich von null auf erstmal aufbauen, uns da etablieren. Das war für mich jetzt hier genau das, also darüber das Gleiche. Du hast natürlich dann immer, sagen wir, bekanntere Events, auf die du erstmal gehst und dann lernst du die Leute kennen und dann geht das so langsam los. Aber schlussendlich viel draußen sein, viel unterwegs sein. Gleichzeitig auch, wir haben uns halt gewisse Technologien rausgesucht, in die wir investieren wollen, die für unsere Gruppe von strategischer Relevanz sind. Und da haben wir natürlich dann in dem Sinne innerhalb unserer Branche und mit im Hinblick auf diese gewissen Technologien gucken wir dann natürlich, welche Startups gibt es, welche sind besser, welche sind besser, weniger gut, vergleichen das natürlich dann irgendwie entweder schreiben wir sie natürlich dann die Gründer direkt an über LinkedIn oder über treffen sie auf den Events und wissen, die sind auf gewissen Events unterwegs, dann sprechen wir sie direkt an. Oder wenn die irgendwo auf irgendeinem Startup-Event, an dem wir teilnehmen, vor Investoren pitchen, dann haben wir natürlich auch gleich die Möglichkeit, sie im Nachgang anzusprechen. Oder wir werden aktiv angeschrieben, das passiert natürlich auch viel. Wobei, ja, das sind dann nicht immer die besten, also nicht oft die erfolgreichsten Startups. Die wirklich guten lassen sich eigentlich eher von Investoren ansprechen oder sagen zumindest Bescheid, dass sie vielleicht eine Finanzierungsrunde machen. Dann kommen die Investoren von selbst. Also die müssen jetzt nicht so wirklich viel auf die Jagd gehen. Und was aber eigentlich ganz viel passiert, ist, dass wir untereinander Deals teilen. Also einfach andere Investoren anschreiben. Zum Beispiel, wenn jetzt eins meiner Portfoliounternehmen Geld einsammeln muss, dann kontaktiere ich natürlich erstmal viele Investoren in meinem Netzwerk, ob die auch Interesse hatten, noch mit rein zu investieren. Und das geht auch im Gegensatz genauso andersrum. Also ich werde auch viel kontaktiert von Investoren aus meinem Netzwerk, die dann sagen, okay, habt ihr nicht Lust, hier mit reinzugehen? Oder wir haben hier was Spannendes, da würden wir gerne rein investieren. Wollt ihr nicht mitmachen? wollte nicht rein, wollte nicht mit rein in diese Runde, Finanzierungsrunde. Und von daher ist das eigentlich, ich würde sagen, der Großteil der Art, also der Großteil des Dealflows, der neuen Investitionsmöglichkeiten, die wir reinbekommen, ist eigentlich übers Netzwerken, über rausgehen und sie finden oder über Empfehlungen von anderen Investoren.
Und wenn du jetzt so mit 3 Jahren Erfahrung schaust, was ist dann eigentlich das, was dich am meisten freut? Also was ist, wo du sagst, so, hey, das macht so richtig Bock, weil?
A, das Arbeiten mit den Gründern, weil wenn man natürlich jetzt aus so einer Konzernfunktion kommt, ist das eine völlig andere Mentalität, völlig andere Motivation, die man da mitbekommt, als das jetzt so die Kollegen oder die Business Units im Konzern haben. Und das Zweite aber ist, was richtig Bock macht, ist, wenn man dann sieht, dass diese Investitionen auch funktionieren, also sprich, dass die Startups, gerade jetzt im Hinblick zum Beispiel auf die Pandemie, da hat es keins unserer Startups in Schieflage geraten. Und das ist immer so für uns als die Newbies in der Branche, als Neuinvestoren, war das eigentlich schon ein Erfolg an sich, also ein Erfolg für sich. Aber wenn man dann auch sieht, dass die Startups dann auch anfangen, also mit unseren eigenen Business Units zu arbeiten, dass man dann, dass da Projekte zustande kommen und dass da der angestaubte Konzern mit dem Startup zusammen Lösungen entwickelt. Und beides hat seine, also die Startups sind natürlich ein bisschen, sind sehr schnell in der Entwicklung und haben so mal dieses ganze, so ein neues Mindset. Aber auch der Konzern und die Experten im Konzern haben unglaublich viel Wissen, wovon die Startups profitieren können und ihr Produkt weiterentwickeln können. Wenn da halt dann so eine Zusammenarbeit zustande kommt und man sieht, dass dann auch beide Seiten Spaß an der Zusammenarbeit haben und man selbst die beiden Seiten zusammengebracht hat und das dann auch mit steuern kann, das macht schon Spaß.
Ja, cool, super. Und magst du da, also kannst du da was draus teilen? Also wie das an einem Beispiel konkret oder ist es eher schwierig bei internen?
Wir haben ja zum Beispiel einen Fall, einem Startup von mir, dass die arbeiten an einer Lösung für Boote und die haben so eine Art Tacho entwickelt, also es ist eine App, aber so eine Art Tacho und einen Sensor und der Sensor im Boot misst in Echtzeit den Welleneinschlag auf das kleine Boot, also auf dein Schlauchboot oder wenn du so ein Fischerboot hast oder so was zum Angeln hast, kannst du das installieren. Hast dann so eine App auf dem Handy, die sagt dir dann in Echtzeit, wie schnell du fahren solltest, je nachdem, wie doll der Wellengang halt ist. Da gucken wir uns jetzt an mit meinen Kollegen aus unserem Offshore-Team. Also wir haben Schiffe, die in Windparks unterwegs sind, gucken uns das Thema Seekrankheit an. Und wir alle kennen das, wenn man vielleicht mal zu lange auf dem Boot ist, dass es einem dann irgendwann ein bisschen unwohl wird. Und wir wollen, dass dieses Problem der Seekrankheit, wollen wir jetzt mal technisch angehen, also Leuten auf Booten eine Möglichkeit geben kann, das vorherzusagen, basierend auf Wetterdaten, Welleneinschlag und so weiter und so fort.
Ja, super. Und wenn du viel mit Startups auch zu tun hast, was würdest du sagen, was ist eigentlich so deine Essenz oder was wäre eigentlich deine Botschaft an die Startups? Also so als vielleicht ein Stück weit Freund, Berater, externe Perspektive?
Meine Botschaft ist immer, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht. Und weil als Gründer ist man dann doch, glaube ich, oftmals überrascht, wie viele Leute auch bereit sind, einem zu helfen. Ob das jetzt das jetzt auf technischer Seite ist, in der Softwareentwicklung oder selbst in der Hardwareentwicklung ist, also ob auf kommerzieller Seite, Marketing, Sales, und selbst wenn es darum geht, die Firma aufzusetzen und vielleicht so im rechtlichen Bereich oder Admin, Orga, gibt es immer Leute, die einem helfen wollen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist einfach, beharrlich zu sein. Und wenn man bei einem Konzern anklopft als Startup und vielleicht mal seine Software verkaufen möchte, nicht gleich bei der ersten Absage aufzugeben, sondern dahinterher zu sein und eine Beziehung auch zu den Kunden, potenziellen Kunden aufzubauen, den Rat würde ich geben, weil ich glaube, man lässt sich, also viele lassen sich da schnell oder geben da schnell auf. Und ich glaube, da muss man hinterher sein.
Und da wir ja auch in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, wäre natürlich auch nochmal meine Frage, was für einen sogenannten Vertriebshack oder aber einfach eine nette Vertriebsgeschichte oder aber auch irgendwas Inspirierendes, was die Zuhörer, Zuschauer nehmen könnten, hättest du aus deinem Leben?
Also ich würde sagen, primär meine Lieblingsgeschichte ist ja von, von dem Startup Signal, was du vorhin erwähnt hast, über das wir uns ja nun auch kennengelernt haben, weil Signal hat ja nun eine Softwarelösung, die mit verhaltenswissenschaftlichen Maßnahmen versucht, Flugzeugkapitäne als auch Kapitäne von Schiffen also zu beeinflussen, dass sie spritsparende Entscheidungen an Bord treffen. Und denen werden dann so KPIs gesetzt und dann versucht man durch diese Software, durch diese direkte Kommunikation, das direkte Feedback an die Crew, weil man so einen Verhaltenswechsel herbeizuführen. Und das ist natürlich so ein Thema, was Verhaltenswissenschaft, da hatte man bei uns in der Firma noch nie von gehört, als ich damit das erste Mal ankam. Und auch das Potenzial wurde noch nicht so richtig gesehen. Also ich musste da viele Mauern einreißen, um da erstmal eine offene Tür zu bekommen. Ja, und nach einer erstmal durchgeführten Feasibility-Study, wie man so schon sagt, also erstmal überhaupt zeigen, dass man was mit so Daten anfangen kann von einem Konzern, das musste das Startup erstmal beweisen, haben wir dann irgendwann das geschafft, den Vorstand davon zu überzeugen, ein Pilotprojekt zu machen. Und das hat aber auch sehr lange gedauert. Also deswegen sage ich, für mich ist das ein großer Erfolg, weil gerade so im Zuge dieser digitalen Transformation in einer sehr konservativen Branche, der für mich der interne Vertrieb eigentlich die größte Herausforderung ist. Also neue Startups finden und Investoren ist gar nicht mal so das Problem, sondern eigentlich vielmehr hinterher diese Kooperation zwischen den Startups und den Business Units zu erreichen. Und insofern war ich gerade bei dieser Technologie von Signal, die man sich erstmal reinfuchsen muss und das auch erstmal irgendwie zu gut, um wahr zu sein, klingt, wenn man das hört. Und dass man dementsprechend auch, bin ich auf viel Skepsis gestoßen. Dass wir das am Ende hinbekommen haben, dann auch das mal beweisen zu können, war schon eine Herausforderung, weil Signal hatte halt in der Schifffahrt noch nie was gemacht, hatte auch noch nie einen Kunden gehabt. Und wenn man dann natürlich jetzt bei einem Vorstand in der Reederei ankommt, das sind auch oftmals viel, da sind natürlich auch viel Techniker drin, denen dann so mal so was völlig Neues zu erzählen, was wovon sie noch nie gehört haben und an das sie auch nicht so ganz so richtig glauben oder was nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, da dann die Chance zu bekommen, das war schon ein kleiner Erfolg, auch für Signal. Also das war echt, das ist toll.
Ja, Hut ab, vor allen Dingen auch, weil es ja, wie du sagst, wir haben Männerschifffahrt ist einfach traditionell unterwegs. Signal ist einfach sehr innovativ, weil es nicht nur Sprit spart, sondern eben halt auch die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, plus dieses Verhaltensbasierte, was komplett neu ist. Das heißt, ich habe als Kapitän, Chief Engineer die Möglichkeit, mein Verhalten, mir meines Verhaltens noch deutlich bewusster zu werden und darüber eben halt auch mehr Verantwortung zu tragen und darüber dann entsprechend Entscheidungen zu treffen, die daran einzahlen. Und das ist damit hat man so nicht gearbeitet bis dato, ne? Und das dann sozusagen zu teilen in einer Branche, die vielleicht erstmal gar nicht so die Ohren für so etwas hat, ist wirklich ein großer Gewinn sozusagen. Also da kann ich auch nur sagen, Hut ab.
Ja, danke. Ja, also gerade wenn die Daten, das ist ja gerade das Problem, sind ja auf die Daten oder an zuverlässige Daten zu kommen. Und das ist gerade, also für alle Softwareunternehmen, die irgendwie was in der Schifffahrt versuchen mal zu machen in diesem ganzen Effizienzbereich, haben wir diese Herausforderung, an zuverlässige Daten zu kommen, weil auf Schiffen oftmals noch nicht genug Daten gemessen werden, die viele Softwareunternehmen halt als Standard voraussetzen. Mhm. Insofern ja, aber es ist toll, dass es klappt und mal schauen.
Ja, und ihr habt ja auch jetzt richtig mit Presse und so weiter auch euch entsprechend positioniert, dass ihr da sehr viel Aufsehen erregt und drückt ja auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass das in die richtige Richtung geht.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr schön. Gut, ich gucke auch gerade mal auf die Zeit. Das sind immer so spannende Themen, die ich mich mit dir austauschen kann, weil es auch irgendwie eine komplett andere neue Welt ist. Insofern erstmal ganz, ganz vielen Dank für viele Inspirationen. Was gibt es denn so zum Abschluss noch, was du vielleicht in die Welt oder in die Schifffahrt teilen möchtest, weil wir hier jetzt sozusagen durch den Podcast auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen?
Ich würde mich freuen, dass wir auch Innovation und neue Lösungen aus anderen Branchen in unsere Branche reintragen. Ich glaube, wir schauen selbst einmal innerhalb dieser maritimen Startup-Branche, gucken natürlich so ein bisschen über den Tellerrand. Aber wir haben natürlich jetzt als kleines Team auch nicht die Kapazität. Also das heißt, ich würde eigentlich noch viel lieber versuchen, Lösungen zu finden, die vielleicht in ganz anderen Branchen angewendet werden und da irgendwie erfolgreich sind und die in unsere Schifffahrt hineintragen. Und es fängt halt, also mir ganz kleines Beispiel, ne, aber es fängt bei mir mal an mit so Abfallmanagement an Bord. Haben wir natürlich alles Anlagen, gibt es natürlich tolle Lösungen, immer in der Schifffahrt, gibt es auch an, also gibt natürlich auch Supplier, die dann diese ganzen Maschinen herstellen, die dann irgendwie auf dem Schiff installiert werden. Aber da neue Wege zu gehen, gerade im Hinblick auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltiger Abfallmanagement an Bord, können wir da Sachen wiederverwerten oder recyceln, also eine Art Circular Economy Prozess auf Schiffen zu schaffen. Und ja, also jeder, der vielleicht jetzt, wenn jetzt hier jemand zuhört und oder mich sieht, der eine Lösung hat, die vielleicht in einer ganz anderen Branche irgendwie gerade angewendet wird, aber sich vorstellen kann, dass man das vielleicht auch auf einem Schiff machen könnte, bin ich immer zum Austausch bereit, weil ich glaube, dass wir noch offener sein müssen und noch weiter über den Tellerrand gucken müssen.
Cool. Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, Niklas. Das gefällt mir sehr. Das kann ich voll unterstreichen. Ich bin ja nun maßgeblich auch in der Touristik unterwegs und liebe es auch, über den Tellerrand herauszuschauen und einfach zu gucken, so wer kann welche Dienstleistungen wie miteinander verknüpft werden oder allgemein das Thema Verknüpfung. Das ist, glaube ich, auch das, wenn man im ordentlich netzwerkt und sich für andere interessiert, kommt das irgendwie automatisch auch in einem hoch, dass man so einen Denkprozess bei sich aktiviert. Insofern, ja, das finde ich eine schöne Botschaft daraus. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr nehmt diesen Impuls auf. Niklas Körner wird natürlich auch in den Shownotes entsprechend mit den Verlinkungen zu seinen Kontaktdaten und auch zu seinem Unternehmen oder zu dem Unternehmen von BSM entsprechend verlinkt werden. Insofern herzlich gerne. Verknüpft euch, vernetzt euch. Sehr schön. Dann ganz lieben Dank. Lass es dir gut gehen. Eine gute Woche und ich freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch sind, lieber Niklas.
Danke, Claudia. Wünsche dir ebenfalls schönen Tag. Vorweg erstmal einen schönen Start in die Woche und bis demnächst.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss. We'll be right back.